Ey, Lukas, hast du mal einen Fuffi für mich?
Machen wir jetzt gleich am Anfang Werbung?
Verdammt. Nee, ich bin hier in einer Zeitschleife gefangen. Nein, das ist natürlich falsch. Ich will ja Lukas nämlich 50 Euro abzwacken, weil ich plane meinen eigenen Film.
Ah, ich soll quasi Co-Produzent werden.
Ja, du kriegst ein bisschen was dafür natürlich. Ich plane ein großes Projekt, das aber nicht so viel Geld verschlingt natürlich.
Ah, du willst also quasi einen B-Movie machen?
Ja, oder C.
Oder C.
F. Oder F. F. Ja, herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Genau, und wir sprechen wie jedes Mal alle zwei Wochen, haben wir uns jeweils eine Filmgeschichte rausgesucht zu einem Oberthema. Dieses Mal ist es, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, ein kleines Budget, aber großer Effekt.
Ganz genau.
Wir haben uns nämlich mal Filme rausgesucht, die ein verschwindend geringes Budget hatten, Produktionsbudget, aber trotzdem irgendeiner Art und Weise erfolgreich waren. Und wir hören uns dann an, wie das genau passiert ist, wie genau die Drehs abgelaufen sind und was danach passiert ist. Wir haben, wie gesagt, jeweils eine Geschichte mitgebracht, die der andere nicht kennt.
Ja.
Und werden uns damit beschäftigen, wie denn das so funktioniert, wenn man kein Geld hat, aber trotzdem eine sehr gute Idee.
Ja, cool. Ich freue mich drauf. Habt ihr dann nachher auch noch ein kleines Geständnis zu machen? Aber du fängst mit deiner Geschichte heute an, deswegen.
Richtig.
Bitte.
Genau. Denn man muss sagen, meine Geschichte, die hat einen ernsten Hintergrund, muss man sagen. Ne? Meine Geschichte dreht sich nämlich um einen vermissten Fall.
Okay.
Der hat den US-Bundesstaat Maryland in den 1990er Jahren für eine ganz schöne Zeit beschäftigt. Denn bis heute vermuten sogar einige, dass es sich dabei um keinen Unfall oder ein irdisches Verbrechen gehandelt hat, sondern dass etwas Übernatürliches seine Finger im Spiel hatte. Manche sind sogar bis heute überzeugt, dass Beweise von offizieller Stelle vernichtet worden sind, damit man die wahren Ausmaße dieses Falls versteckt. Also eine richtige Verschwörung, kann man sagen, dahinter steckt. Es geht nämlich um das Verschwinden dreier Filmstudenten.
After 3 days of searching, local officials combined with over 100 search volunteers have failed to come up with any signs of the three missing filmmakers. Montgomery College film students Heather Donahue, Michael Williams and Joshua Leonard were reportedly shooting a school project about a local myth called the Blair Witch. At this time, their whereabouts are still unknown.
Und in dem Moment wussten alle, um welchen Film du heute uns vorstellst.
Richtig, richtig. Das war natürlich jetzt eine kleine Verarsche. Es geht natürlich nicht um einen wahren vermissten Fall. Es geht tatsächlich zwar um drei Filmstudenten, die sind aber Schauspieler, die Filmstudenten spielen, die 1999 einen Film gedreht haben, den höchstwahrscheinlich alle kennen, die sich das hier gerade anhören, nämlich Blair Witch Project. Das ist so wahrscheinlich einer der Filme, die einem sofort einfallen, bei geringes Budget, aber riesiger Effekt. Hat tatsächlich nur 35.000 US-Dollar für den Dreh gekostet.
Krass.
Und dabei ein Einspielergebnis von sagenhaften 248 Millionen US-Dollar geschafft.
Boah, ich muss mal kurz Prozentrechnung, übersteigt jede Vorstellung.
Übersteigt jede, also da kann man wirklich sagen, dass zwischen Kosten und Nutzen wirklich gut investiert waren, die 35.000.
Der Traum eines jedes Produzenten,
wirklich,
oder
einer
jeder Produzentin.
Das war tatsächlich auch ein Dreh, der hat auch nur acht Tage gedauert, dann war der Film schon abgedreht, unter sehr besonderen Umständen, dazu komme ich später noch. Aber es sind halt, wie gesagt, nicht nur die Drehbedingungen sind für diese Geschichte sehr interessant, sondern man muss sagen, dass der Film halt auch Geschichte geschrieben hat wegen seines Marketings. Deswegen ist er auch so erfolgreich gewesen und er hat, wenn man das heute so sagen möchte, vielleicht auch seinen Anteil daran, dass wir dem Internet sehr pessimistisch gegenübergestellt sind und heute auch sowas wie Fake News kennen.
Okay, den Bogen, der interessiert mich jetzt.
Der interessiert mich jetzt. Dann fangen wir mal ganz vorne an, nämlich bei den beiden Regisseuren und Autoren des Films. Das ist Eduardo Sanchez und Daniel Myrick. Die waren Anfang der 90er Jahre Filmstudenten in Florida. Und die haben so 1991 haben die so ein bisschen mit Ideen rumgespielt. Die wollten auf jeden Fall einen Horrorfilm machen, haben sie sich gesagt, wollen wir mal drehen. Und die haben sich dazu verschiedene alte Horrorfilme ausgeliehen, die sie als Kinder besonders gruselig fanden. Darunter waren dann Klassiker wie The Shining und Exorzist. Aber halt auch einige TV-Shows, die sie dann wirklich als Kinder wirklich gruselig fanden, die im Prinzip so ein bisschen eine Fake-Dokus waren. Da ist unter anderem In the Search of.
This series presents information based in part on theory and conjecture. The producer's purpose is to suggest some possible explanations, but not necessarily the only ones to the mysteries we will examine.
Das hört sich an wie so eine 80er-Mischung aus...
70er.
Das waren 70er
schon? Das waren die 70er,
okay, ja. Gut, okay, krass.
Das ist tatsächlich auch mit Leonard Nimoy in der Moderatorenrolle.
Aha.
Der führt da durch verschiedene Mysterien auf der Welt. Yeti, was befindet sich unter den Pyramiden, verändert, wenn man auf dem Mond ist, hat er das irgendwie eine andere Wahrnehmung, haben wir dann, der so ein bisschen Akte X mäßig oder X-Faktor, war wahrscheinlich eher dann, so eine Vorgänger davon.
Wahrscheinlich, dann haben die sich vielleicht auch deswegen Jonathan Frakes für X-Faktor geholt, weil Star Trek und so.
Genau, die haben schon vorher gute Erfahrungen gemacht mit Leonard Nimoy. Neben In the Search Of war auch eine weitere Inspirationsquelle für dann später Blair Witch Project auch The Legend of Boggy Creek.
Here in this primitive river bottom wilderness in southern Arkansas, along with deer, duck, crane, and beaver, lurks a creature that walks upright. Whether it is a man, a monster, or a myth, no one really knows. What we do know is the people around Fauk, Arkansas say they have seen such a creature nearly 250 times since 1954.
Ja, was denn nun? Was ist es denn?
Es ist im Prinzip Bigfoot, kann man sagen, dass es da geht. Und dieser ganze Film ist quasi als Doku angelegt, so als Naturdoku. Tatsächlich auch, wenn man sich die YouTube-Kommentare darunter anschaut und durchliest, haben das viele junge Kinder gesehen, wirklich in dem Glauben. Und die Eltern haben gedacht, ja, die gucken sich jetzt mal eine Naturdoku an und hat die dann wirklich sehr erschrocken und da hat er eine Narbe hinterlassen.
Mockumentary funktioniert schon immer.
Hat schon immer gut funktioniert. Und dann ist es, diese Fake-Doku macht dann quasi, was wäre, wenn Bigfoot echt wäre, und hat da diesen Mythos ausgearbeitet. Und da haben sich dann Eduardo Sanchez und Danny Myrick gedacht, Mensch, das könnten wir doch mal in die aktuelle Zeit bringen, diesen Mythos, eine Art Legende und dieses Fake-Doku-mäßige, plus halt wirklich ein Horrorfilm, wirklich ganz offensichtlich ein Horrorfilm, das beides kombiniert, und daraus ist dann letztlich Blair Witch Project entstanden. Die haben dann sich in den nächsten Monaten, haben die wirklich sich mit der Mythologie beschäftigt, mit dieser Hexe von Blair. Das ist dann Birkensville, wird das ist dann so eine kleine Stadt in Maryland, die hieß früher Blair. Und da sagen die halt, dass da früher im 19. Jahrhundert dann irgendeine Frau Kinderblut getrunken hat und dann verbannt wurde und dann halt im Wald gelebt hat und dann halt so eine Hexe wurde. Und die haben sich wirklich darum gekümmert, dass es sollte so realitätsnah wie möglich sein, dieser Mythos um diese Blair-Hexe, damit das die Leute wirklich glauben, und das darf nicht zu verrückt klingen. Das darf jetzt dann nicht muss es auf einmal Frösche regnen oder so, auf einmal. Das sollte relativ wirklich so nah, dass man sagt, vielleicht ist ja da irgendwas dran an dieser Geschichte. Die stellten dann auch so ein ganz kurzes Pitch-Video zusammen, haben schon ein kleines bisschen was gedreht dafür, und das Ganze haben sie dann der TV-Show Splitscreen verkaufen können. Das war so in den 90er Jahren eine kleine Sendung im amerikanischen TV, das so Indie-Filmemacher vorgestellt hat. Und das haben die dort halt verkauft bekommen, und da wurde dann halt auch schon dieses Pitch-Video halt gezeigt in zwei Werbesegmenten, und der Chef dieser Serie, der war sehr begeistert von dieser Idee, was sie da gemacht haben, und der hat dann eine Eigeninitiative ergriffen und hat dann am Ende des zweiten Werbesegments das Folgende gesagt: Also, verarscht uns die Filmcrew oder gibt es wirklich eine Hexe in den Wäldern von Maryland und tötet Filmstudenten? Also der hat das Ganze dann schon aufgegriffen und gesagt, ist das vielleicht echt, was sie da machen? Und darauf als Reaktion haben sich viele Zuschauer schon gemeldet, und die wollten mehr wissen. Ist denn das wirklich echt? Und weil dieses ganze Konzept des Films, wer das jetzt nicht mehr ganz weiß, geht ja darum, dass drei Filmstudenten diesen Blair Witch Mythos hinterherjagen und dafür halt in den Wald gehen, Leute interviewen und dann halt irgendwann verschwinden, weil die sich verlaufen in dem Wald. Und dann halt ein Jahr später taucht auf einmal das Material auf und man dann entdeckt, dass sie da getötet wurden.
Das klingt so ein ganz kleines bisschen, also vom Effekt her, so wie diese von George Orwell, das Hörspiel.
Dieses War of the Worlds. Genau, das ist auch was dann im Nachsprech auch häufig erwähnt wurde, so als erste große Fake-Medium-Ereignis, was dann halt einen Effekt auf die reale Welt hatten, wo dann Leute dachten, auf jeden Fall die Aliens greifen uns an.
Wegen dem Radiohörspiel. Also genau. Später erst eingeschaltet haben. So.
Genau. Und das war dann halt schon, dass das hier nach diesem Werbesegment bei dieser TV-Show sich schon viele Zuschauer gemeldet haben und die dann auch das Online-Forum, diese TV-Show hatte tatsächlich damals schon Mitte der 90er Jahre schon ein Online-Forum, also halt eine ganz frühe Form, cool. Wirklich, und da konnten sich schon Zuschauer eigentlich austauschen und halt eigentlich diskutieren, was sie da halt gesehen haben und die Filme, die dort vorgestellt wurden. Aber da ging es dann schon, hat sich schon so eine kleine Community gebildet, die schon diesen Mythos aufgebaut haben und diskutiert haben und, schon so, und so wirklich daran geglaubt haben. Das wird später noch wichtig, darauf komme ich später nochmal drauf zurück. Erstmal haben sie aber dadurch, dass sie davon auch Geld bekommen haben, dafür, dass sie das dort verkauft haben, wie gesagt, für diesen Pitch, schon ein bisschen Kapital zusammensammeln können. Sie haben sich dann noch die beiden Regisseure und Autoren halt noch bei Familien und Freunden, haben sie ein bisschen Unterstützung geholt, dass sie halt irgendwann diese 35.000 US-Dollar zur Verfügung hatten und diesen Film wirklich drehen konnten. Die haben sich dann eine Kamera geholt für $300. Das war wirklich so eine ganz frühe Sony-Videokassettenkamera, die es dort gab, und eine haben sie auch umsonst bekommen, tatsächlich. Und sie suchten dann nach Schauspielerinnen, die speziell halt mit Impro kein Problem haben. Denn dieser ganze Film ist improvisiert, kann man sagen. Die ganzen Dialoge, die sind wirklich von den Schauspielern und Schauspielerinnen in dem Moment entstanden. Deswegen haben sie explizit dann auch nach Leuten gesucht, die da damit kein Problem haben. Sie haben dann drei Schauspielerinnen gefunden. Das ist Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael C. Williams. Und das Besondere ist, die benutzen im Film auch genau ihre echten Namen. Dann tatsächlich.
Gut, wenn das jetzt nicht so früh wäre, dann hätte ich gesagt, dann kannst du die Leute danach wenigstens googeln oder so, weißt du?
Genau. Das war damals natürlich dann nicht möglich, aber das hatte auch dann später seinen großen Effekt, dass sie ihren echten Namen verwendet haben. Die Pre-Production des Films, also sozusagen bevor der Dreh richtig losgeht, bestand dann darin, dass die Regisseure und die Schauspielerinnen halt die Stadt, so dieses Birkinsville, kennengelernt haben und die Umgebung und den Wald von Maryland, wo das Ganze dann stattfindet. Und dass die größte Rolle hat dann Heather Donahue. Sie bekam nämlich sehr viele Informationen über diesen Blair Witch-Mythos, weil die sollte innerhalb des Films als Expertin sein, diese ganze Reise auch und diesen Doku-Film auch initiiert. Sie ist quasi diejenige, die das vorantreibt, und die soll dann halt auch Fragen der beiden, die nicht so viel über diesen Blair Witch-Mythos kennen, auch beantworten können. Deswegen hat die damit am meisten Wissen auch und hat damit auch, hat auch eigentlich die größte Rolle im Film. Dann jetzt der Dreh. Der, muss man wirklich sagen, ist dann sehr besonders, weil der war im Prinzip 24 Stunden ging der ab, weil die haben die wirklich in den Wald gesteckt. Das Ganze war dann so vorbereitet, dass die ein GPS-Gerät bekommen haben, die drei Schauspielerinnen, wo die halt einen Weg entlang gelaufen sind, wo die diesen Wald durchgefunden sind und sollten halt diesen ganzen Weg, den sie hatten, halt mitfilmen und dann halt diese Charaktere sich bauen. Und dann war schon, die wussten schon im Vorfeld, es gibt diese und diese Punkte, wo dann das und das ungefähr passiert, aber hat alles nicht hundertprozentig erklärt, sondern damit das möglichst authentisch ist. Es gab dann auch in verschiedenen Camps, also sie haben ja dann immer pro Nacht natürlich genächtigt, dort waren dann eine Kiste jeweils mit so einer Filmdose drin, und da waren dann drei Filmdosen, und in jeder Dose waren nochmal Regieanweisungen, wie sich die Charaktere weiter vorantreiben, wie die Charakterentwicklung im Film aussieht. Und das durften aber die anderen beiden Schauspieler nicht lesen. Krass. So sollten die dann halt auch drauf reagieren können. Und die ganzen und die Schauspielerinnen und die Regisseure waren dann auch per Walkie-Talkie miteinander verbunden, falls sie dann irgendwie Fragen haben oder irgendwas schief geht. So war das Ganze natürlich so ein bisschen Guerilla-Drehen, kann man sagen. Sehr viel sozusagen echte Emotionen dabei.
Method
auch
Acting.
Method Acting, kann man wirklich sagen, in Reinkultur. Genau, und da gab es dann halt auch teilweise auch Schwierigkeiten, weil sie bekam mit jedem Drehtag, wurde ihnen weniger Essen zugeteilt. Das war schon
okay,
so vorher,
crazy.
vorher so vereinbart, weil man halt diese Verzweiflung der Figuren so möglichst realistisch wie möglich halten wollte. Kann man sich jetzt fragen, ob das wirklich notwendig ist, weil das sind Schauspielerinnen, die können das sicherlich auch spielen. Die haben dann auch gesagt, dass es für die sehr anstrengend war, je länger das ging. Es war auch eines Nachts so, dass sie da zu ihren Zelten zurückgekehrt sind und das ganze Zelt voller Wasser war.
Okay.
Und sie dann da drin auch nicht mehr schlafen wollten.
Aber mit Absicht
wollten.
Sozusagen?
Nee, tatsächlich nicht mit Absicht, weil es geregnet hat. Weil es geregnet hat. Und es gab dann, die haben sich dann ein Codewort ausgemacht, dass sie dann hier sagen, hier, Break, das geht jetzt nicht, wir können jetzt nicht in diesem Zelten schlafen, wir holen uns da jetzt irgendwie eine Erkältung oder so. Aber die haben die Filmcrew nicht erreicht. Es gab noch neben den beiden Regisseuren noch drei, vier andere Leute, die noch in der Filmcrew waren, noch das Ganze unterstützt haben. Die haben sie nicht erreicht, weil die gerade essen waren. In einem Restaurant.
Oh Gott, okay, schön.
Aber Gott sei Dank haben dann die drei Schauspielerinnen sind dann zurückgegangen aus dem Wald und haben dann in einem Hotel genächtigt. Und danach wieder zurück. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Man kann auch sagen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt nicht sich gefürchtet haben oder so wirklich im Film, weil die Regisseure und die Filmcrew, die haben dann auch wirklich nachts wirklich auch an den Zelten gewackelt und halt auch für Geräusche im Wald gesorgt. Da habe ich jetzt auch ein Tonbeispiel mitgebracht, wie das Ganze dann das im Film sich angehört hat.
Shit. Wo sind meine Stiefel? Oh fuck, ist das kalt. drehe mir den Arsch ab. Da.
Boah.
Ich hör's doch.
Ich hör null.
Und das da? Ach du Scheiße.
Also die Filmcrew erzählen sich, es war dann wirklich so, dass die mit Steinen halt auf Bäume geschmissen haben oder Bäume, kleine Bäume gefällt haben oder mit einer Boombox irgendwo weiter weg standen und dort halt bestimmte Geräusche abgespielt haben. So Ganze ist das dann passiert. Deswegen kann man sagen, dass die Schauspielerinnen jetzt nicht, dass es nicht so mehr veracted waren, dass sie wirklich Angst hatten oder wirklich nicht wussten, was hier passiert. Die beschreiben es so, das war jedes Mal so nach einem langen Tag Wandern und Schauspielern hat man sich hingelegt, hat langsam begonnen einzuschlafen und dann ging es 2-3 Uhr los. Oh, okay, jetzt geht der Grusel los. Sozusagen.
Aber du wusstest nicht genau, es war nie so geskriptet, genau, dass du jetzt wusstest, sondern genau, es war immer so Impro.
Impro, genau. Ja. Und dann die wussten dann, okay, es geht los. Man hört die Kinderschreie irgendwo im Hintergrund und irgendwo in dem Wald. Okay, die Crew hat sich wieder aufgestellt und wir müssen jetzt wieder kurz zwei Stunden wieder Schauspieler.
Die schon wieder,
ja. Das hat dann das Ganze auch natürlich auch seine, hat natürlich dann seinen Effekt gehabt, weil das damals auch sehr besonders war, dieses Drehen, hat natürlich auch seine Nachteile gehabt. Es gibt nämlich eine Szene im Film, da rennen die drei Leute dann aus dem Zelt raus, nachdem das dann wirklich gewackelt hat wie sonst was und die schon vorher sehr angespannt waren und nicht wussten, was ist hier los und das wirklich eine sehr intensive Szene ist. Und da sagt dann Heather dann irgendwann Folgendes.
Raus hier, verdammt! Geh schon!
Ja, und dieses, was ist das denn hier? Damit meint Heather nicht allgemein, was ist denn hier? Weil sie hat eigentlich wirklich was gesehen.
Okay.
Das hatten nämlich, die Regisseure haben nämlich eigentlich was vorbereitet. Da hat sich nämlich jemand in langen weißen Gewändern angezogen und das Ganze dann auch mit so einem Licht dann angestrahlt, dass es so eine Figur sein sollte, die man nicht genau erkennt, aber irgendwas Weißes, eine weiße Kreatur sollte man im Hintergrund sehen. Das hat auch Heather gesehen und darauf entsprechend reagiert, aber das hat die Kamera nicht eingefangen, weil das, wie gesagt, alles Impro und die sind halt einfach da lang gerannt. Das wussten die schon vorher, dass jetzt eine Szene kommt, wo sie da rausstürmen müssen aus dem Zelt und dann rennen, aber dadurch, dass das alles nicht geplant war und die Kamera nicht so natürlich alles so einen Impro-Charakter hatte und die das nicht vorbereitet hatten, dass die das wirklich dann filmen, diese Figur, sieht man die gar nicht im Verrückt. Film.
Aber dann ist es ja schon irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, also vielleicht ist es dann auch psychisch so, dass du, wenn du das tagelang irgendwie machst und da drin bist oder so, dass es dann doch irgendwie auf eine Art belastend ist und Druck ist und das sieht man dann vielleicht auch so. Also.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat auf jeden Fall seinen Effekt gehabt. Hat zumindest der Joshua Leonard hat zumindest in einem Interview auch gesagt, dass es so 1-2 Szenen gibt, wo er seine anderen beiden Schauspielkollegen anschreit. Da ist natürlich geschauspielt, aber irgendwo war diese Wut halt auch, dass er mittlerweile Hunger hatte, dass er jetzt einfach auch nicht mehr weitergehen wollte und halt auch mal wieder in einem richtigen Bett schlafen wollte. Das spielt dann auf jeden Fall auch mit rein, dass diesen Film das besonders echt gemacht hat, was dann später noch sein, und deswegen der Film halt heute noch so besonders ist. Und es gibt dann halt auch diesen ikonischen Monolog am Ende des Films von Heather, wo sie sich die Kamera schnappt und wirklich so man ihr nur ihr halbes Gesicht sieht und dann sie diesen recht bekannten Monolog hält.
Ich habe Angst davor, die Augen zuzumachen und ich habe Angst, sie aufzumachen. Wir werden hier draußen sterben.
Ja, der ist dann halt auch so wirklich entstanden, einfach hier, Heather, nimm jetzt die Kamera, du weißt, du wirst jetzt demnächst wahrscheinlich sterben und du sollst dich irgendwie verabschieden. So, das war alles, was sie an Regieanweisung bekommen hat. Und sie hat sich wirklich hingesetzt und wirklich so den bekanntesten Moment, glaube ich, des Films geschaffen. Der ist ja auch oft auf dem Filmcover mit drauf und überall auch alle Artikel, die ich danach gesehen habe, die haben eigentlich im Prinzip ihr halbes Gesicht quasi, war immer das Artikelbild. Das ist halt so irgendwie die Szene, die jeder kennt. Und die ist im Prinzip auch nur so aus Zufall oder halt wirklich aus dem Impro-Charakter heraus entstanden und dieser ganze Dialog. Und sie sagt auch selber, Heather Donahue, heute würde sie ein bisschen die Kamera ein bisschen weiter weghalten und auch wäre in ihr Gesicht.
Aber es macht es auch irgendwie echt.
Das macht halt total echt und man sieht halt auch, wie ihr die Rotze aus der Nase läuft. Ne? Das ist alles wirklich, wirklich echt, weil es auch einfach scheiße kalt war. So wie es war. Die einzige Szene, die dann so ein bisschen klassischer gedreht wurde, ist wirklich das Ende in diesem Haus, was man kennt, wo dann der Film auch endet. Der war wirklich mit mehreren Takes gedreht und da tauche auch in zwei Tagen. Der ist dann wirklich nicht dieser Impro-Charakter. Das war alles ein bisschen stärker vorbereitet, weil das musste man halt auch so machen, weil dann das Haus ein bisschen ein komplexeres und komplexerer Drehort war. Dann war halt der Film wirklich fertig gedreht nach den 8 Tagen. Und danach verbrachten die Regisseure noch mehrere Tage und mehrere Monate damit, das Ganze auf einem 81-Minuten-Film runterzukürzen. Jetzt kommt wieder der Chef von Splitscreen in den Fokus. Der hat, wie gesagt, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, immer wieder Anfragen von Zuschauern bekommen, die in der Zwischenzeit sich halt immer weiter diskutiert haben über diesen Blair Witch-Mythos. Und der hat dann die beiden Regisseure angesprochen und gesagt, ey, könnt ihr irgendwie eine eigene Webseite oder so gestalten, weil ich habe keinen Bock mehr, dass die ganze Zeit mein Forum überschwemmen, sozusagen mit diesen Anfragen. Könnt ihr da nicht was Eigenes machen, damit ich die da weiterleiten kann? Weil halt auch immer noch diese Werbesegmente und diese Werbeblöcke halt immer noch bei ihm liefen. Deswegen auch immer mehr Leute halt dazu kamen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Dann hat halt der Eduardo Sanchez eine Webseite kreiert, die halt mehr diesen Mythos erzählte und erklärte und dazu noch mehr Hintergründe lieferte und halt diesen Film, an dem sie gerade arbeiten, wirklich als reale Dokumentation verkauft haben. Die wirklich halt so Beweisstücke, hier haben wir das Auto gefunden, hier haben wir eine Trinkflasche gefunden, hier haben wir das Tagebuch von Heather gefunden, da steht das drin und hier sind schon, wir haben schon erste Filmdosen gefunden, da sind schon die ersten 20 Minuten zu sehen und so weiter, das Ganze aufgebaut.
Das Internet war noch neu damals.
Das Internet war wirklich damals noch neu in den Kinderschuhen. Und das war dann wirklich so, dass es dann immer mehr ein Kult darum gebildet hat. Und die haben dann tatsächlich, wo der Film dann fertiggestellt war, die haben sie dann für den Sundance Film Festival, konnten die den verkaufen, der wurde dort dann gezeigt. Und zu diesem Zeitpunkt, wo die den Film verkauft haben, wirklich für ein großes angesehenes Festival, da hatten sich schon 10.000 Leute in Mailinglisten miteinander vernetzt und halt auch die Newsletter abonniert, die dann die Regisseure auch schon aufgesetzt hatten. Die dann wirklich auch schon aktiv um den Film diskutierten, ob denn das alles real ist und ob sie selber schon Beweise gefunden haben. Oder irgendwie was übrig geblieben ist von den drei Filmstudenten. Einer der Produzenten des Films, der hat auch was ganz Cleveres gemacht. Der hat nämlich, als er für das Sundance Film Festival musste eine 35mm Version des Films angefertigt werden, weil das gedreht wurde, das sind 16mm.
Ja.
Weil war ja eine sehr einfache Kamera, die hat jetzt nicht die 35mm geschafft, aber der hat dann halt hochgerechnet sozusagen. Eine 35mm Version angefertigt und wo er in diesem Kopierwerk war, da hat er einem der Mitarbeiter gesagt, hier, nimm mal den Film, kopier den so oft, wie du willst und verteil den mal.
Nicht dumm.
Und so zirkulierte dann diese Version schon mal in gewissen Kreisen und da haben dann sich weitere Fans gemeldet, oh, habt ihr schon gesehen? Der ist irgendwo aufgetaucht, dieser Film. Und das ist dann eine sehr clevere Aktion gewesen.
Marketing,
und Marketing wirklich in Perfektion. Es haben dann auch irgendwann angefangen, Radiosendungen über diesen Film zu sprechen, wo die dann auch gesagt haben, ist das echt oder ist das fake? Und so haben sich immer mehr Leute um diesen Film und um diesen Mythos gebildet. Dass dann als der Film dann endlich gezeigt wurde, Blair Witch Project beim Sundance Film Festival, wirklich auch ein voller Erfolg war und auch wirklich so viele Filmkritiker auch gesagt haben, sowas habe ich noch nie gesehen, ich habe wirklich so viel Angst, habe ich auch noch nie verspürt. Das war auch alles so neuartig, dieses Found Footage, wie man es ja dann auch später genannt hat, was ja wirklich regelrecht einen Hype ausgelöst hat. Das habe ich einfach noch nicht gesehen, dass wirklich ein relativ kleiner Filmverleih, Artesian Entertainment, dann den Film gekauft haben für 1,1 Millionen US-Dollar.
Was ja schon mal krass ist bei 35.000 Dollar Produktionskosten.
Also auf jeden Fall auch schon mal für die ein Riesenerfolg war, dass die sagen, ey, wir wollen diesen Film jetzt nicht nur in Filmfestival zeigen, sondern wir wollen ihn wirklich in großen Kinos rausbringen. Und der Filmverleih, der hat dann nochmal eine wichtige Rolle eingenommen, weil dem hat nämlich diese Idee mit dieser Webseite extrem gut gefallen und schon was die davor gemacht haben, gesagt, hier, das machen wir noch mehr. Da konzentrieren wir uns das Ganze nochmal rauf. Da gab es eine spezielle, wurde eine Programmiererin nochmal eingestellt, die nochmal die Webseite neu aufgelegt hat, nochmal das Ganze nochmal aufgewertet hat. Und der Filmverleih sorgte auch dafür, dass die drei Schauspielerinnen, oder also die zwei Schauspieler und die Schauspielerin während der ganzen Veröffentlichung und während der ganzen Bewerbung des Films für die Kinoausstrahlung halt nicht wirklich auftaucht und kein Werbeplakat oder so gezeigt wurden und dass auch IMDb, also die Seite, die gab es damals auch schon, halt gesagt hat oder angezeigt wurde, dass diese drei Schauspieler und Schauspielerinnen tot sind.
Oh, krass, okay. Und wenn du guckst, dann sind die tot. Okay, sind
also
quasi
wenn es wirklich,
tot.
Wenn du es wirklich nachrecherchiert hast und auf IMDb guckt hast, dann wurden die wirklich als tot
und
angezeigt.
Und du gedacht hast, hier, die Internet Movie Database ist halt eine gute Quelle, das wird schon stimmen.
Richtig, das wird schon passen. Und die haben auch wirklich Vermisstenflyer verteilt.
Oh Gott.
Artesian Entertainment. Und das hat wirklich, es war so überzeugend, dass wirklich die Mutter von Heather Donahue auch wirklich mehrere Kondolenzkarten bekommen hat. Und auch die anderen beiden, die Eltern nachgefragt haben, hey, wie geht's deinem Sohn gut? Ist alles okay?
Weißt du, ob die da zugestimmt haben?
Nein, das war tatsächlich ohne Wissen der Schauspielerin.
Krass.
Was halt auch wirklich jetzt im Nachhinein, die sich auch gesagt haben, dass hier Artesian wirklich einfach mehrere Schritte zu weit gegangen ist. Das war also am Anfang noch ein großer Spaß. Diese Webseite und so, alles cool und so. Und hat auch dieser Trick mit der 35mm Version, das kostenlos zu verteilen, alles cool. Aber dann halt, wie Artisan das Ganze noch auf die Spitze getrieben hat, die haben nämlich dann irgendwann auch auf dem Sci-Fi-Channel zur Bewerbung nochmal eine einstündige Special veröffentlicht zu Blair Witch Project. Das Ganze nochmal eine Doku veröffentlicht über den Warnfall, wo die dann Fake-Polizisten interviewt haben.
Oh Gott.
Okay. Und halt auch den Filmprofessor von Heather Donahue, wo er gesagt hat, ich habe das gesehen, dass sie ja diesen Film drehen will und ich habe gar nicht gesehen, dass die in den Wald gehen will dazu und ich mache mir wirklich selber Vorwürfe. Und das Ganze, ich habe das auch wieder ein Tonbeispiel mitgebracht, wie das Ganze sich da angehört hat.
The only piece of evidence found by police was Joshua Leonard's car parked on Black Rock Road.
We checked the car over completely, never found any clues with the vehicle. We checked with witnesses that may have seen the FEM students and we can never locate them.
Also wirklich komplett ernst, das durchgezogen, ne? Also wirklich mit Fake-Polizisten, Fake-Nachrichtensendungen.
Da kippt es dann auch irgendwann. Also da kippt es dann, ne? Und da ist halt die Frage, was ist das Spannende? Wo hört der Publikumsservice auf und wo fängt dann schon wieder Quatsch und Persönlichkeitsrechtsverletzung auf? Genau. Irgendwie?
Aber es war auf jeden Fall egal, wie man das dann einschätzt, erfolgreich. Ja. Es war das kurz vor Filmstart, hat die Webseite 20 Millionen Zugriffe verzeichnet.
Für damals.
Und das war Ende der 90er Jahre und ich habe kurz nachgeschaut. Also die US-Bundesbehörde sagt, dass zu diesem Zeitpunkt ungefähr 41% aller US-Haushalte einen Internetanschluss hatten.
Ja, krass.
Ne? Und davon 20 Millionen Zugriffe ist wirklich gewaltig. Und Artisan hat insgesamt 300.000 US-Dollar in den ganzen Marketing, in die ganze Marketingkampagne gesteckt.
Hat sich also trotzdem noch gelohnt.
Hat sich auf jeden Fall noch gelohnt. Natürlich deutlich mehr als Produktionsbudget trotzdem, aber wirklich auch nicht so viel, wie das heute wäre. Da geht es ja wirklich in die hunderte Millionen. Und die ersten Reviews von dem Film waren auch sehr positiv, wie auch schon beim Sundance Film Festival, waren viele Leute begeistert von diesem Stil des Films. Aber nach der Zeit, wenn die so ein Hype auch gebildet hat und die ganzen Leute halt auch langsam reingeströmt sind, die da schon an diesen Mythos geglaubt haben, da ist dann auch schon, heute würde man es einen Shitstorm nennen, dass die Leute sich wirklich auch verarscht gefühlt haben. Zum einen, weil sie entweder einen richtigen Horrorfilm erwartet haben und da einfach Blair Witch Project anders war, sehr psychologischer eher Horrorfilm, als eher im Kopf passiert. Man sieht eigentlich nichts.
Ja.
Die Hexe sieht man nie. Das passiert alles nur im Kopf. Und zweitens natürlich, weil die gedacht haben, das ist echt und dann enttäuscht waren. Dass sie dann doch gemerkt, okay, das ist ja doch irgendwie fake. Deswegen wurde der Film dann auch so in der Nachschau auch von vielen Leuten dann eher negativ gesehen, weil man sich irgendwie dann wirklich verarscht gefühlt hat. Und muss man wirklich auch sagen, dass gerade Heather Donahue viel Hass abbekommen hat in der Zeit, weil sie ja als Hauptperson, und da wurde immer gesagt, ja, warum filmt sie denn die ganze Zeit? Das ist total unrealistisch und ihre Rolle macht gar keinen Sinn. Und ich fühle mich halt persönlich angegriffen, weil ich halt eigentlich einen echten Horrorfilm erwartet habe und das hat sich das Ganze dann auf Heather Donahue entladen, weil sie halt die Hauptperson war und das Ganze vorangetrieben hat, sozusagen so wie es der Film gezeigt hat, und dass wirklich ihr auf offener Straße Leute den Tod gewünscht haben. Das war wieder passiert.
Menschen, ey.
Menschen wieder. Und tatsächlich, was ich faszinierend finde, dass die Goldene Himbeere, also dieser Anti-Oscar, also den könnten wir auch mal eine Filmmagazin-Folge machen, das ist eigentlich auch ein Sauverein, also die auch keine Ahnung haben von Filmen. Die haben wirklich Heather Donahue als schlechteste Hauptrolle war sie nominiert und hat sogar gewonnen, tatsächlich. 2000, bei den Goldenen Himbeeren 2000 hat sie die schlechteste Hauptrolle gewonnen, wenn man so will. Und der Film war auch nominiert als schlechtester Film. Was heute echt komisch ist, weil man kann ja Film halten, was man will, aber schlechtester Film, glaube ich nicht. Und sie vor allen Dingen, sie macht das halt eigentlich wirklich gut, besonders wenn man noch diese Umstände kennt. Finde ich jetzt besonders, aber Heather hat auch in einem Interview später gesagt, dass sie vermutet einfach, weil viele mit dieser Rolle nicht so einverstanden waren oder die nicht so verstanden haben, war dieses ständige Film, das hat halt für viele Leute gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Und dass sie einfach unsympathisch fanden und dass sich das Ganze dann so geäußert hat, dass man ihre Leistung dadurch schlecht
gefühlt hat. Was aber natürlich auch ein Beweis dafür sein kann, dass es einfach gut funktioniert hat, oder?
Ja, würde ich nämlich auch sagen. Denn bis heute gibt es tatsächlich Internetforen, wo sich Leute noch drüber austauschen und sagen, ja, das Ganze war vielleicht doch echt und ich glaube, die Blähexe gibt es wirklich, und es gibt wirklich eine Verschwörungstheorie, dass die drei Filmstudenten tatsächlich gestorben sind und die Schauspieler fake sind und die ganze so tun, als wären sie die drei, damit das Ganze nicht auffliegt.
Oh Gott. Okay. Na, Wahnsinn.
Ja, Heather Donahue hat dann auch, ist jetzt auch an sich keine Schauspielerin mehr, die ist in die Medizinbranche gerückt, kann man sagen, oder geflüchtet fast, weil sie wirklich damit eigentlich nicht mehr zu tun hatte. Und obwohl das halt damals so ein riesiger Erfolg war und so ein Hype ausgelöst hat durch Mund-zu-Mund-Propaganda, hat sie, wie gesagt, auch viel Leid gebracht, kann man so sagen. Und sie sagt wirklich, der Blair Witch-Erfolg ist etwas, mit dem ich leben muss. Es ist wie ein Tumor oder ein Gesichtstattoo. So hat sie es mal in einem Interview bezeichnet. Sie kann da irgendwie nicht das Ganze nicht entkommen, gerade weil sie halt ihre echten Namen benutzt haben. Ne? Also wenn Leute sie heute noch googeln, dann finden die sie halt.
Ja.
Man muss wirklich sagen, dass der heutige Verdienst des Films ist wirklich dieses virale Marketing im Internetzeitalter, also wirklich die Möglichkeiten des frühen Internets ausgenutzt und wirklich auch Found Footage popularisiert, auch wenn es natürlich davor auch schon gab, diese Dokumentationsart, diese Fake-Dokus und das Ganze so, ich habe dieses Filmmaterial gefunden, das könnte echt sein. Das Ganze gab es natürlich auch schon vorher, aber Blair Witch Project hat auf jeden Fall seinen großen Anteil daran gehabt, dass es viele, viele Kopien danach gibt. Also Paranormal Activity gäbe es sicherlich nicht ohne Blair Witch Project.
Ja, ist ja auch so ein Fall von ganz günstig produziert.
Genau, und, genau. Ja. Das war wirklich auch, glaube ich, im Haus des Regisseurs wurde das Ganze gedreht, also auch ganz unter billigen Methoden. Und der Film und Blair Witch Project hat aber auf jeden Fall auch gezeigt, dass so ein Kinobesuch halt auch nicht enden muss oder anfangen muss in einem Kino. Weil das Ganze hat schon davor stattgefunden. Also wie viele Fans, die den Film dann im Kino gesehen haben, die haben schon Monate vorher halt in Foren diskutiert oder haben die Webseite besucht, die halt immer nach und nach immer mehr Material veröffentlicht haben.
Ein Film ist nicht nur ein Film.
Ein Film ist nicht nur ein Film. Er kann auch dann danach oder davor stattfinden. Und man muss dann halt vielleicht auch sagen, dass der Film gezeigt hat, dass das Internet nicht nur ein Ort der Demokratisierung ist, wie vorher die Hoffnung waren, sondern halt auch ein Ort der Falschnachrichten und Nachrichten, die eine bestimmte Agenda verfolgen.
Frühes Beispiel.
Frühes Beispiel auf jeden Fall für Fake News, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Spannende Geschichte.
Ja.
Schön. Du hast gerade das Stichwort Demokratisierung gesagt.
Ja.
Damit machen wir gleich nach der Werbung weiter.
Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle 2 Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
Facebook @dasfilmmagazin, Twitter @das_filmmagazin, Instagram @das_filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Feed, Podcast.de. Oder einfach überall, ihr findet uns auch bei Google.
Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show.
Da sind wir wieder. Und ich hatte dir ja ein Geständnis versprochen, ne? Weil du hast auch angekündigt, wir haben uns Einzelfilme rausgesucht und so, das habe ich nicht gemacht.
Oh mein Gott, du hast dir mehrere Filme ausgesucht?
Nein, auch nicht.
Eine Serie?
Nein, ein Metathema.
Oh mein Gott, ein Metathema.
Ich
verzeih's dir.
Aber das passt perfekt. Das passt perfekt zu deiner Geschichte. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass du so einen Film halt nimmst, weil das war die Maßgabe und deswegen habe ich jetzt mal gepokert und mir dazu ein Metathema rausgesucht. Und du hast auch, ohne dass du wusstest, worüber ich gleich reden werde, schon am Ende Demokratisierung das Stichwort genommen, was ich quasi als Überschrift benutzt habe. Weil ich finde solche Geschichten eigentlich immer cool. Ne? Da gibt es ja noch mehr. Wir hatten Blair Witch Project, da hattest du als vorgestellt und dann kurz angesprochen, Paranormal Activity ist so ein Beispiel. Rocky war aber auch so ein Film, der mit wenig produziert wurde am Anfang und dann viel gespielt hat, weil da stecken dann meistens so FilmemacherInnen dahinter, die es geschafft haben, mit nur ganz wenig Budget eben so einen großen Hit zu landen und das oftmals halt auch, weil sie das unbedingt wollten, ne? weil sie eine Faszination für das Medium hatten, weil sie da mehr draus machen wollten. Das hat oftmals was davon, ja, da ist jemand, der hat sich einen großen Traum erfüllt. Ne? Und ich glaube, in Wirklichkeit steckt da auch eine Menge Pain für die Leute dahinter einfach. Ich meine, überleg mal so, wie komplex so eine Filmproduktion werden kann, wenn du dir große Produktionen anguckst und wie teuer das auch wird.
So Sachen, die man auch nicht planen kann, die noch einmal passieren.
Genau, und dann musst du da quasi durch diesen ganzen Tunnel allein durch, ganz allein durch, ohne großes Studio, ohne große Geldgeberin, die dahinter steht und es finanziert. Das hat bestimmt auch einige Vorteile, ne? Aber so für den eigenen Seelenfrieden ist es sicherlich, oder für den Stressfaktor sicherlich nicht so förderlich. Da gehört schon viel dazu, ne? Du brauchst DarstellerInnen, du brauchst eine Crew, du brauchst Equipment, du brauchst Locations und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ich habe ja vor ein paar Jahren auch mal angefangen, so mit Ton für Filme zu machen und war auch bei so kleinen Kurzfilmen, also wirklich kleinen Kurzfilmproduktionen mit dabei und habe da mitgearbeitet und das ist einfach für alle wirklich anstrengend und zieht auch von den meisten einfach Freizeit und bringt kein Geld. Vor allem aber auch für die, die sich den Schuh quasi angezogen haben und sagen, ich will jetzt einen Film produzieren und ich mache das aber und frage meine Freunde, ob die mitmachen. Manche gehen dafür sogar ein finanzielles Risiko ein und investieren erstmal Tausende von Euro und hoffen, dass der Outcome dann halt ein bisschen Bekanntheit ist oder so. Und gerade in den 60ern, 70ern und 80ern, also in dieser Zeit, wo auch Hollywood so groß war, ne, so diese ganzen riesigen Schinken, so hier Apocalypse Now oder so diese Millionen Budgets mit Hubschraubern mit und so weiter, da gab es noch weniger Möglichkeiten als heute, so einen B-Film oder so einen kleinen Film eben zu machen, auch wenn das Kino da, wenn es im Kino da eigentlich gerade ganz
braucht
gut
braucht ja auch immer auch eine fette Kamera im Prinzip.
Richtig, genau. Die Kamera ist unglaublich teuer, ne? Wenn, ja. du, wenn du dir überlegst, diese so eine Ariflex oder so, die waren so teuer, die konnte man gar nicht kaufen, die gingen nur zu mieten im Prinzip. Und das Material, das brauchtest du ja meterweise. Ne? Ja. Du hattest halt nicht eine Speicherkarte irgendwie, so eine SanDisk Ultra für 20 Euro, sondern um eine kleine Szene zu drehen, brauchtest du meterweise Film. Einfach, und ich habe jetzt keine Zahlen für jetzt irgendwie ein bestimmtes Datum gefunden, wie viel es dann gekostet hat, aber ich habe einen aktuellen Katalog von Kodak gefunden. Also Kodak ist ja eigentlich pleite, aber es gibt noch Unterfirmen, die es noch gibt. Es gibt die Filme auch noch zu kaufen. Und wenn du eine 35mm Farbfilmrolle, eine ganz einfache kaufen willst von Kodak mit einer Länge von 1000 Fuß, das sind ungefähr 30 Meter, und bei 24 Bildern pro Sekunde, was ja die normale Film-Bildwiederholrate ist, sind es ungefähr 11 Minuten. Und dafür zahlst du heute $700. Und alleine für das Material, was da durchläuft. Ich meine, es sitzt ja auch nicht jede Szene sofort. Und da hast du immer noch keine Kamera. Ne? Also so eine Panavision-Kamera, ich hatte es kurz gesagt, so eine Panaflex war, glaube ich, die erste, ich weiß gerade aber gar nicht. Das sind ja Einzelstücke. Die sind einzeln in Handarbeit produziert. Und wenn du das mietest, kostet das schon mal ein paar tausend Dollar pro Woche. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und von solchen Erfahrungen und vom Struggeln mit solchen B-Filmen machen, die dann meistens ja in so einem Double-Feature mit einem größeren Film gezeigt wurden, erzählt auch Lisbeth Kaufman, gern auf der Bühne oder in ihren Blogposts, um ihr Unternehmen zu bewerben. Lisbeth Kaufman ist nämlich CEO von Kidsplit. Und Kidsplit wird oft beschrieben als Uber für Filmequipment. Das Bild stimmt zwar nicht ganz, aber im Kern passt es schon irgendwie. Bei Kidsplit findest du in den USA Equipment zum Ausleihen für deine Filmproduktion. Und wenn du selbst eine Kamera hast, die ein bisschen höherpreisig ist oder auch kleinere oder Fotoequipment, dann stellst du die da rein und dann kann dich jemand anschreiben und kann sagen, hier, ich möchte deine Kamera für meine Filmproduktion mieten, hast du da und da Zeit? Und das soll wohl auch, was ich gelesen habe, wohl ganz schnell gehen. Also wenn dir irgendwas wegbricht zum Beispiel, gab es Netflix-Produktionen, wo das passiert ist, eine Doku, die schnell gedreht werden musste, Mist, wir brauchen jetzt eine gute Kamera, irgendeine Sony-Kamera oder eine Panasonic-Kamera, morgen. Und dann fragst du halt lieber um die Ecke bei dir irgendwie und dann kannst du die manchmal noch mieten. Genau, also auf privater Basis sozusagen. Was hat das Ganze jetzt mit teuren 35mm Filmen zu tun? Lisbeth Kaufman ist die Tochter von Lloyd Kaufman. Der ist Regisseur, Produzent, Schauspieler und Mitgründer von Trauma Entertainment. Also T-R-O-M-A, also nicht Trauma. Man könnte guten Gewissens diese Firma und ihn als Lieferanten, zuverlässigen Lieferanten von Trashfilmen bezeichnen. Hm. Meistens Horrorfilme und das seit 1974. Ja. Und so kam es auch, dass seine Tochter Lisbeth ihre halbe Kindheit an Horrorfilmsets verbracht hat. Zwischen Fake Blut und so aufgeschlitzten Silikonschädeln.
Kennst du da ein paar Filme, die...
Ich habe jetzt keine hier mehr rausgeschrieben, weil man kennt die tatsächlich, nicht so vom Namen her, aber es gibt sogar welche mit Wikipedia-Eintrag. Und in dieser Sekunde, in der ich mir das aus den Fingern gesaugt habe, habe ich auch mal bei Wikipedia geguckt. Also tatsächlich sind die Filme, in denen er als Schauspieler mitgespielt hat, bekannter. Er hat auch in Rocky mitgespielt, in mehreren Teilen. Er hat auch in Sharknado mitgespielt und so.
Also eine Trash-Legende.
Eine Trash-Legende. Und er hat so, Haus des Todes war sein erster Film. Oder Atomic Hero ist ein Film, den er gemacht hat.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, also es gibt so, also in der Trash-Film-Szene ist er, glaube ich, wirklich ein Hero. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch Bilder von seiner Tochter, wie sie da in den Filmen, die er produziert hat, mitspielt, als Mädchen, das gerade irgendwie als Zombie auch wieder auferstanden ist und so weiter. Und sie sagt aber, das Gruselige für sie, war bei diesen Drehs nie das, was passiert ist. Es war für sie ein Riesenspaß, sondern eigentlich die Bedingungen, unter denen diese Filme entstehen mussten. Wie hart das für ihren Vater war, immer an die Technik ranzukommen, wie viel Stress das war, die Crew irgendwie abzusichern und so weiter, an das Geld ranzubekommen. Und sie meint, vor allem liegt das daran, dass es sogenannte Gatekeeper, also Torwächter gibt, die im Weg gestanden hätten. Sie nennt auch Namen, Harvey Weinstein zum Beispiel, Leslie Moons, CEO von CBS, oder Brad Ratner als Produzent. Alle drei entschieden jetzt nicht nur für Jahre, wer für welche Filme und für welche Produktionen Geld bekommen. Alle drei haben auch auf wundersame Weise was mit sexualisierter Gewalt gegen Frauen zu tun.
Oh. Zufall. Da ist alles Zufall.
Ja, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Männer und Macht. Ne?
Ja.
Aber eben wegen solcher Gatekeeper, sagt Lisbeth Kaufman, hat sie auch Kidsplit gegründet, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, für kleines Geld an gutes Equipment zu kommen, um damit selbst Filme zu produzieren. So, jetzt ist es natürlich alles eine schöne Entstehungsgeschichte für ein Startup, ne, dass man gut auf einer Bühne erzählen kann, wo man gut Werbung mitmachen kann. Es lässt sich auch toll wiedergeben, wenn du Leute begeistern willst. Und wenn man mal weggeht von Kidsplit, das mittlerweile auch ein ziemlich großes Unternehmen geworden ist, dann sieht man schon, dass an der Geschichte was Wahres dran ist. Ich meine, natürlich musstest du erstmal an genau solchen Leuten vorbei, wenn du nicht gerade Milliarden auf dem Konto hattest irgendwie, beziehungsweise musstest du wenigstens auf deiner Seite haben, wenn du einen Film produzieren wolltest. Und heute ist das ja nicht anders. Heute gibt's auch diese Gatekeeper noch. Und das sorgt halt auch dafür, dass das Kinobusiness meiner Einschätzung nach nicht so besonders divers ist, wie es sich eben selber auch gerne darstellt. Ne? Ich meine, jetzt auf der Seite der FilmemacherInnen, nicht dessen, was dargestellt wird oder wer dargestellt wird, wo sind denn die queeren RegisseurInnen? Ne, oder wo sind denn die Menschen mit Behinderungen, die als Kameraleute arbeiten? Gibt's die?
Ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, eine queere Regisseurin, die hat wirklich einen Film vor 2-3 Jahren gedreht mit dem iPhone.
Ja.
Also ich weiß nicht, das war irgendein Festival so halb,
ja.
War auch ein bisschen größer, wenn man es besprochen hat, weil er auch sehr gut sein soll. Aber das sind halt dann die Möglichkeiten, die dann halt die kleine, kostengünstige Technik bietet.
Ja, richtig. Und genau da geht diese Geschichte jetzt hin, denn es hat sich was verändert in den letzten Jahren. Und solche Unternehmen wie das von Lisbeth Kaufman sind ein kleiner Teil davon, denke ich. Auf der einen Seite kam das Internet dazu. Da sind natürlich auch verschiedene Erzähl- und Verbreitungsformen entstanden, via YouTube zum Beispiel, auf Vimeo, wenn du es ein bisschen arzi-farziger haben willst. Aber auch jetzt TikTok funktioniert ja hauptsächlich über Videos. Und damit Hand in Hand ging natürlich auch eine unglaubliche Entwicklung in Sachen Digitalkameras, was du gerade schon gesagt hast. Es gibt mittlerweile, dreht ja Apple Werbespots für seine iPhones, für die neuen 11 Pros, die unglaublich professionell aussehen. Es kam ja nicht nur irgendwelche Camcorder raus, sondern es wurde dann auch immer mit irgendwelchen Spiegelreflexkameras zum Filmen, wurden zum Filmen verwendet. Die waren relativ qualitativ erfolgreich, dass sogar Teile von Breaking Bad mit einer Canon 5D Mark III damals aufgenommen worden. Das weiß ich noch, es war ganz crazy damals, weil ich war ja auch in dem Business, also im Business, in der Schulzeit so begeistert vom Filmemachen. Und oh krass, Canon 5D, das Gerät für, sieht gut aus, kannst ein richtiges Objektiv drauf machen und so weiter. Ne? Und gibt eben heute wesentlich mehr Auswahl an Technik für ein schmales Budget und du kannst ja auch an jeder Ecke Technik ausleihen. Und du kannst zumindest diese technischen Spezifikationen, die du für einen Kinofilm oder die du für einen Film, der in Kinoqualität veröffentlicht werden soll, die kannst du leichter erreichen. Ne? Das heißt auch, also natürlich gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur Technik zu einem guten Film. Aber wenn du dich ausprobieren möchtest, gerade als kreativer, junger Mensch oder Mensch, der oder die nicht Anklang findet bei Geldgebern irgendwie, ne, dann kannst du dich ausprobieren, wenn du irgendwas mit was mit Film machen willst, wenn das genau dein Ding ist. Und du kannst dann zum Beispiel auch einfach mit deinem Handy starten. Und am Ende sind solche Filme wie Blair Witch Project, das du vorgestellt hast, oder Paranormal Activity, Kinder, würde ich jetzt mal sagen, genau dieser Entwicklung. Weil diese Filme wären nicht möglich gewesen, wenn du dir da auch deine ganze Geschichte wäre nicht möglich gewesen, wenn du dir dafür eine 35mm Kamera irgendwie geliehen hättest und dann schon allein, weil die Dinger auch 50 Kilo wiegen. Nicht?
Ja.
da hatte jemand eben eine Idee, Talent und nur wenig Geld und hat das mit Riesenerfolg umgesetzt. Und das, finde ich, ist nur die monetäre Ebene. Dasselbe gilt eben auch für Filme, die von Menschen produziert werden, die von den von Gatekeepern eben der Weg versperrt wird, die gesilenced werden im Prinzip. Oder auch für Filme aus anderen Ländern, ne, die nicht so eine große Filmindustrie haben wie Amerika beispielsweise oder Deutschland. Ist ja auch, hat ja auch eine gute Förderlandschaft eigentlich. Aber es gab auch einige Filme, die aus, weiß nicht, aus dem Iran oder so, die wären nicht möglich gewesen aus den letzten Jahren, wenn man dort nicht auf Technik, auf solche Technik hätte zurückgreifen können. Also mein Fazit ist im Prinzip, diese ganzen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben zu einer unglaublichen Demokratisierung, wo wir beim Thema wären, in Sachen Film geführt. Produzieren für weniger Geld ist einfacher geworden für immer mehr Menschen. Und es gibt eben nicht mehr nur diesen einen Weg, um Filme zu produzieren. Also eben nicht nur an diesen Gatekeepern vorbei, sondern es gibt auch noch Weg B, C und Z.
Man kann ja sogar selbst das Filme machen halt auch lernen im Internet. Ne? Du kannst jederzeit eingeben, hey, wie bediene ich eine Kamera, wie bediene ich ein Schnittprogramm, wie erstelle ich Effekte in Adobe After Effects. Da gibt es überall kostenlose Videos, die sich weiterhelfen. Da gab es ja auch, da muss man sagen, dass das Internet sehr viel gebracht hat und dass es halt auch sowas wie Soundbibliotheken gibt, wo du nicht mehr selber irgendwie ein Foley-Artist werden musst und dann irgendwie Sounds erstellen musst für deinen Lieblingsfilm oder für deinen Film, den du gerade machst, sondern einfach eine Soundbibliothek dich bedienen kannst. Das sind ja alles schon tolle Möglichkeiten.
Genau. Bevor wir das jetzt allerdings ein bisschen zu hypen und zu einseitig feiern, vielleicht noch ein paar kritische Gedanken zum
Schluss. Das mag ich ja gar nicht.
Ja, hasse ich. So ein schönes Bild aufgebaut. Nein, auch im Internet gibt es natürlich Gatekeeper, so neue Gatekeeper würde ich mal nennen. Also nimm dir als Beispiel einfach mal YouTube. Wenn da irgendjemand am Algorithmus irgendwas anpasst, dann ändert sich quasi eine ganze Branche. Ich weiß, dass das regelmäßig irgendwelche YouTube-Talents richtig abfuckt, wenn da was geändert wird. Oder die ganze Debatte darum, dass YouTube ja um Aufmerksamkeit zu generieren, lange Zeit immer, also der Algorithmus immer möglichst extreme Videos bevorzugt hat, die dann auch in so eine Fake-News-Richtung gegangen sind, obwohl er jetzt meines Wissens nach gegengesteuert wurde. Oder auch, dass kaum was gegen Hasskommentare eben getan wird, ne? Immer noch. Und zwar bei allen Plattformen wird zu wenig getan gegen Hasskommentare. Ich habe auch für die Vorbereitung ein paar Artikel gelesen, die meisten stammen so aus dem Zeitraum 2006 bis 2007, also 2006, 2007 bis 2012 ungefähr in der Drehe, wo das dann so losging mit diesem, dass es ein bisschen mit diesem Spiegelreflexkamera so ein bisschen farziger wurde, sage ich mal. Ist das ein Wort? Ich habe das jetzt zum zweiten Mal
verstanden. Nee, das ist ein Wort. Ich benutze das auf jeden Fall auch.
Okay, regelmäßig. Als das alles noch nagelneu war, glaube ich, und da gab es eigentlich zwei Denkrichtungen. Die eine war so, wow, das ist mega geil. In ein paar Jahren, da braucht man nur noch ein iPhone, um einen Kinofilm zu drehen und alles, was professionell ist, das wird da daran zerschellen irgendwie. Sieht man ja, dass das nicht so...
So ähnlich wie halt man gesagt hat früher, das Internet wird alles besser machen.
Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, da gelten ähnliche Effekte wie bei dem, wie heißt denn das Gesetz? Das musst du wissen, du hast Medienforschung... studiert.
Was für ein Gesetz?
Gesetz, dass ein Medium niemals ein anderes ersetzt.
Ach so, stimmt.
Schreibt es in die Kommentare. Der Name ist weg. Vielleicht fällt es mir noch ein. Genau, also ja, es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen Profigeräten und Consumer-Elektronik, würde ich sagen. Und die zweite Denkrichtung, die mir da aufgefallen ist, Alarm, jetzt kommt nur noch Müll auf den Markt, bis es bald nichts mehr anderes zu finden gibt, außer Müll. Und auch das ist nicht passiert. Natürlich gibt es mehr Angebot, auch viel Müll, aber es ist nicht passiert, dass alles Gute sich nicht mehr durchsetzen kann. Ne? Ich glaube eher, dass es möglich ist, jetzt aus anderen Richtungen viel mehr zu finden. Und ich glaube, wenn man auch mit Herzblut da drin steckt, dann findet man auch Geschichten, die gut erzählt sind, obwohl jetzt die technische Sache nicht perfekt ausfinanziert war. Übrigens sind alle diese Artikel, die ich zu dem Thema gefunden habe, ausnahmslos von Männern geschrieben worden. Also auch wieder so eine Gatekeeper-Geschichte, nehme ich an. deshalb finde ich den Ansatz von Lisbeth Kaufman ganz gut und kann dem einiges abgewinnen. Also das Motto, dass man sich günstig mit Filmequipment ausstatten kann.
Weißt du da, ob da irgendein bekannter Film sie ihren Service genutzt hat?
Es gab eine Geschichte, die erzählt sie auch. Da ging es um eine Netflix-Produktion und zwar war das, wie heißt denn die hier, diese America's Toughest Prisons oder so? Mhm. Oder irgendwie so eine Death Row-Geschichte irgendwie, wo die dann eine Dreherlaubnis bekommen haben von einem Gefängnis. Ihr könnt jetzt am Samstag bei uns drehen, das ist die einzige Möglichkeit, ja, monatelang vorher. Und dann hatten die aber keine Kamera da, weil die haben natürlich, also wenn man diese Netflix-Dokus sich anguckt, die sind natürlich von der Bildqualität auf einem sehr hohen Level, also da kannst du nicht mit einem iPhone kommen, sondern da brauchst du was mit einem ordentlichen Objektiv und so weiter und das hast du halt, es sind trotzdem immer noch 50, 60, 70, 80, 100.000 Euro Kameras, so eine Red, weiß ich nicht, Epic Dragon gibt es noch, keine Ahnung.
Keiner Name.
musst du dir halt auch leihen, hast du auch nicht zu Hause in der Rumpelkammer stehen, deswegen, und da haben sie wirklich Freitag, weiß nicht, 20 Uhr kam wohl die Bestätigung von dem Gefängnis und Samstag 10 Uhr war der Dreh und da haben sie sich dann noch das Equipment ausgeliehen. Okay. Natürlich auch eine schöne Geschichte, ne? Ja. Noch eine ganz kurze Sache, es ist natürlich nicht, wir reden jetzt auch wieder aus so einer gehobenen, privilegierten Perspektive irgendwie, ne? Es gibt auch Familien, in denen es nicht mal selbstverständlich ist, dass es einen Computer gibt, geschweige denn, dass jeder irgendwie eine, oder jede ein Smartphone mit einer halbwegs funktionalen Kamera hat, ne? Und das sehe ich halt auch so ein bisschen als gesellschaftliche Aufgabe, wenn wir schon sagen, dass wir alles mit Netzwerken und IT verbinden, jetzt gerade unter Corona-Bedingungen in der Schule auch, ne, dann müssen wir auch als Gesellschaft dafür sorgen, dass auch tatsächlich alle auf sowas zugreifen können. Und für ein Beispiel Film, um dabei zu bleiben, heißt das jetzt ganz zugespitzt, wirklich alle müssen die Möglichkeit haben, einen Film aufnehmen zu können und den dann auch veröffentlichen zu können. Also vielleicht mehr Projekte in Schulen, gut, die Schulen besser ausgestattet, dass sich wirklich alle, die dort sind, eine Kamera ausleihen können irgendwie. Muss ja nichts Teures sein, aber ich glaube, es geht da in eine Richtung, aber da kann definitiv auch noch mehr getan werden, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, ihre Kreativität auszuleben und sich ein bisschen auszuprobieren und nicht nur, ja, eine relativ, immerhin in Deutschland eine relativ große Gruppe privilegierter Leute, wie wir beide jetzt, aber ja, erst dann gibt es keine Gatekeeper mehr. ja, das war meine Meta-Geschichte heute.
Sehr schön. Sehr
das
schön,
Mischpult ist sehr warm, weil es ist auch hier drin sehr warm. Wir laufen auch weg.
Das ist das Zeichen für Lukas, dass wir jetzt auch beenden müssen.
Ja, ja, ja.
Damit wir nicht wirklich wegfließen. Das war auf jeden Fall mit unserer Folge zu kleines Budget,
ja.
Großer Effekt. Oder was allgemein kleines Budget auch mit Gatekeepern zu tun haben. Was das noch für Möglichkeiten gibt in Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder.
Schreibt so lange eure coolen Geschichten auf, schreibt uns vielleicht Themenideen auch, worüber wir mal gerne sprechen sollen. Lauft nicht davon, also jetzt in Sache von Schwitzen. Und ja, habt eine schöne Zeit bis dahin.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.